Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Sie mögen ein feuchtes, warmes Klima, ein Klima, wie es zum Beispiel in geschlossenen Schuhen vorherrscht. Ein bevorzugter Wohnraum von Pilzen ist der Raum zwischen den Zehen des Menschen. Fußpilz ist die häufigste Infektionskrankheit der Haut, aber es ist längst nicht der einzige Ort, an dem Pilze siedeln und sich vermehren können. Und Pilze können auch bedrohliche Infektionen verursachen. Gefährdet sind insbesondere Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist. Entweder weil sie schwer krank sind oder weil Medikamente das Immunsystem unterdrücken. Notfall-Pilzinfektion, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Für alle Ihre Fragen diese Nummer 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails gehen dann bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema Pilzinfektion beantworten wird. Vorher aber noch ein Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben drei Themen für Sie vorbereitet. Herzerkrankungen, wann die Implantation eines Defibrillators sinnvoll ist und wann nicht. Die Ergebnisse einer großen europäischen Studie. Dann Harninkontinenz im Alter, Behandlungsmöglichkeiten und Alltagsbewältigung. Und Rheuma bei Kindern, früh behandelt, kann es in vielen Fällen komplett ausheilen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen, Professor Oliver Corneli. Er leitet das Europäische Exzellenzzentrum für invasive Pilzinfektionen am Universitätsklinikum in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Professor Corneli. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, Herr Bierde.
Wo leben Pilze denn überall?
Pilze leben im Boden und auf den meisten Pflanzen und auch auf und in Tieren. Da kann man den Menschen ja entwicklungsgeschichtlich eigentlich dazu zählen, also am Menschen dann eben auch.
Also es gibt auch normale Bewohner des Menschen auf der Haut?
Ja, auf der Haut und auf allen Schleimhäuten, also dann eben Haut, Mund, Darm, Magen.
Hm. Ja. Wenn man an die Bewohner des Darmes denkt, denkt man ja eigentlich erstmal an die Bakterien. Aber das ist sozusagen nur eine Kategorie von Lebewesen, die sich da tummeln.
Ja, die sind einfach zahlenmäßig so weit überlegen und die Bakterien beherrschen deswegen das Bild im Darm und auch die Vorstellung, die wir dann vom Darminhalt haben.
Bei Bakterien ist es ja so, dass sie zwar im Darm leben und die meisten Bakterien, die dort leben, sind auch gut, sage ich mal in Anführungszeichen, und die gucken, dass die besten Futterstellen auch besetzt sind. Welche Rolle spielen die Pilze denn im Darm? Kommen die nur zufällig dort vor oder haben die auch Funktionen?
Soweit man weiß, sind die eher zufällig da. Sie mögen Funktionen haben, ist aber noch nicht entschlüsselt. Und wir alle haben Pilze im Darm.
Wie ist das, wenn die besten Futterstellen, die Bakterien normalerweise besetzen, frei werden? Also zum Beispiel, weil Menschen eine Antibiotikatherapie machen müssen, können Pilze dann zum Problem werden?
Ja, dann können sie zum Problem werden. Wenn man Antibiotika einnimmt, werden die Bakterien reduziert, weil gegen die richten sich ja diese Medikamente. Und dann können die Pilze oder auch resistente Bakterien, die können sich dann vermehren, weil sie mehr Futterstellen finden.
Wenn Pilze werden ja normalerweise auch, sag ich mal, kontrolliert vom Immunsystem. Das Immunsystem arbeitet sehr arbeitsteilig und räumt aber immer alles weg, was zu viel wird oder was irgendwie gefährlich aussieht. Wie kann das sein, dass das Immunsystem bei manchen Menschen sozusagen die Kontrolle verliert über die Pilze?
Das geschieht dann, wenn Medikamente eingesetzt werden, die das Immunsystem unterdrücken oder Erkrankungen da sind des Immunsystems selber.
Können Sie Beispiele geben? Also das eine ist wahrscheinlich Kategorie Cortison, wenn das ganz lange hochdosiert genommen werden muss.
Richtig, wenn man über viele Wochen hochdosiert Cortison nimmt, dann hat man ein hohes Risiko für Pilzinfektionen, auch andere Infektionen, aber Pilze können sich dann ausbreiten. Deswegen würde man in so einer Situation auch an eine Prophylaxe dann denken. Und andere Patienten, bei denen das der Fall ist, sind solche, die zum Beispiel zwar kein Antibiotikum bekommen und kein Cortison, aber eine Chemotherapie oder eine Transplantation eines Organs oder von Knochenmarkstammzellen zur Therapie einer Leukämie. Also schon, die kann man gut erkennen, diese Patienten, weil die schon viel durchlaufen haben, was sie für Pilzinfektionen anfällig macht.
Wie äußert sich eine Pilzinfektion dann?
Erstmal nur durch Fieber und unterscheidet sich damit gar nicht von Infektionen durch irgendwelche anderen Erreger. Und dann muss man mit diagnostischen Tests herausfinden, was jetzt genau der Erreger ist und findet eventuell dann einen Pilz.
Bei Fieber würden, und es, also bei schwerkranken Menschen, die Fieber haben, würden viele erstmal denken, ja, das ist ja wahrscheinlich eine bakterielle Infektion. Ist es in vielen Fällen ja dann auch. Und man würde erstmal Antibiotika geben.
Das stimmt. Man gibt Antibiotika und nimmt aber vorher noch Blut ab, was man untersucht auf Erreger. Und darin würde man zum Beispiel dann Pilze finden können. Mitunter ist aber auch so, man gibt Antibiotika und findet auch ein Bakterium in diesem Blut, was man abnimmt. Und das Fieber geht aber nicht weg. Und das Bakterium ist dann nicht mehr im Blut, das kann man dann nicht mehr finden. Und dann findet man plötzlich die Pilze, weil die Antibiotika selber auch wieder den Pilzen den Weg bahnen. Eben, das ist dieser Punkt mit dem Zerstören von Bakterien im Darm, wo ja die meisten im Körper leben. Und dann das Freiwerden von Futterstellen, das Wachsen von Pilzen, die können dann ins Blut übergehen.
Welche Pilze sind das, die besonders schwere Infektionen machen können?
Nun, bei diesem Bild der Pilze, die aus dem Darm ihren Ausgangspunkt nehmen, sind es Hefepilze. Candida ist der häufigste, der heißt so, Candidosa ist weiß, ja, und der so sieht er auch in der Kultur aus, der wächst weiß. Und das sind kleine Kügelchen und die können sich ins Blut aufmachen und dann spätestens fängt es Fieber an und dann können die sich auch absiedeln in verschiedenen Organen.
Aber wie kann das passieren? Also die sitzen ja erstmal im Darm sozusagen. Das heißt, die müssen dann erstmal eine Stelle finden, wo die auf die Darmschleimhaut draufkommen?
Genau, an der Schleimhaut anheften, das können die schon von selbst sozusagen. Die haben nur nicht so viel Gelegenheit, weil immer Bakterien dazwischen sind. So kann man sich es wohl ganz gut vorstellen. Jetzt werden die Bakterien reduziert durch zum Beispiel Antibiotika-Einnahme und die Pilze, die fangen dann an zu sprossen, also die bilden dann so Ausläufer, mit denen sie in die Darmschleimhautzellen einwachsen und dann machen die da sozusagen ein Loch und da liegt ja direkt dahinter das Blutgefäß, so können sie dann das dahin gelangen und sich mit dem Blutstrom dann ausbreiten.
Und das heißt, dann werden die zum Herzen transportiert und von da aus dann in großer Menge sozusagen in alle Gewebe hineingespült?
Genau,
je
nachdem, wo im Darm das ist, geht es dann erst Richtung Leber oder gleich Richtung in den venösen Kreislauf zum Herzen. Von da dann, das ist ja die große Verteilstation sozusagen, geht es dann überall in alle Organe weiter. Das passiert natürlich alles nur dann, wenn man schon zuvor eine schwere Erkrankung hat, die erfolgreich therapiert wird. Das sind also alles, man weiß dann schon, mit wem man es zu tun hat und bei welchen Patienten man damit rechnen muss.
Die Gruppe der Hefepilze, das ist das eine, die machen dann sozusagen vor allen Dingen dringen über den Darm in den Körper ein und gelangen an Stellen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Das führt ja dann wahrscheinlich auch zu Reaktionen des Körpers, der wird sich wehren. Und es wird zu einer großen Entzündung kommen, oder?
Naja, das Fieber ist ja schon Ausdruck dieses Sich-Wehrens, nicht wahr? Das kennen wir alle, wir haben alle schon Fieber gehabt. Meistens waren es dann aber keine Pilze, die es ausgelöst haben. Und die weitere Abwehr, die durch Abwehrzellen dann stattfindet, die ist sehr begrenzt bei den Patienten, die eben Cortison bekommen. Das ist sozusagen das Problem dabei, dass auch die Abwehr reduziert und begrenzt wird durch die Medikamente, die man dann für eine Grunderkrankung aber benötigt.
Aber das heißt, man muss dann Ärzte müssen dann sehr schnell reagieren und die richtigen Entscheidungen treffen und sehr schnell therapieren. Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es denn? Gibt es denn gut funktionierende Pilzmedikamente in großer Anzahl?
Also die meisten dieser Infektionen finden ja im Krankenhaus statt, bei Patienten, die dort liegen, zum Beispiel im Rahmen einer Transplantation. Und insofern ist das mit der schnellen Reaktion dann gewährleistet. Da muss also auch nachts jemand sofort hin. Wir haben so eine Regel, dass innerhalb von einer Viertelstunde der Patient gesehen werden muss, egal wo der Arzt gerade bei einem anderen beschäftigt ist. Und die Medikamente, die es gegen die Pilze gibt, sind im Moment nur 3 verschiedene Medikamentenklassen. Das ist also nicht besonders viel.
Das ist nicht viel. Woran liegt das? Also ist das ein Grund, dass Mensch und Pilz sich sehr ähnlich sind? Also zumindest was die Biologie, den Stoffwechsel angeht?
Das ist ein Grund, ja. Die Pilzmedikamente sind oft sehr nebenwirkungsreich, weil Mensch und Pilz entwicklungsgeschichtlich nah verwandt sind.
Denkt man erstmal nicht, ne?
Aber ja. Ja, also wohl näher als so verschiedene Wirbeltiere miteinander. Das denkt man tatsächlich erst nicht, ja.
Und man muss ja sozusagen Vorgänge blockieren, die nur die Pilze betreffen, aber nicht den Menschen, weil sonst gäbe es schwere bis schwerste Nebenwirkungen.
Genau so ist es. Und das ist halt super schwierig, dann solche Stoffwechselwege oder Vorgänge in Pilzen zu finden, die es bei Menschen nicht gibt oder die bei Menschen zwar da sind, aber nicht so bedeutend sind.
Bei Bakterien ist ja ein Problem, dass die häufig unempfindlich werden gegen Antibiotika. Wie sieht das aus bei Pilzen? Ist das auch ein Problem?
Das ist bei Pilzen nicht so ausgeprägt. Pilze werden selten unempfindlich, während man gegen diesen Pilz behandelt wird. Aber es gibt in der Landwirtschaft einen sehr starken Einsatz von Pilzen, um Pflanzen zu schützen. Das ist deswegen, weil die Pilze ja eigentlich die Krankheitserreger der Pflanzen sind und nicht wirklich eigentlich beim Tier oder Menschen zu Hause sind. Hm. Und daraus kommen dann Resistenzen, wenn man die Medikamente in der Landwirtschaft einsetzt.
Man die Wirkstoffe in der Landwirtschaft einsetzt, genau. Um sozusagen Pflanzen zu schützen vor Pilzinfektionen. Hm. Sind das denn ähnliche Stoffe, die dann auch bei Menschen zum Einsatz kommen?
Ja, das sind ähnliche Stoffe. Die Azole zum Beispiel, das ist eine Gruppe, die Hauptgruppe. Die einzige, die man übrigens in Tablettenform einnehmen kann. Und während es für den Menschen so 5, 6, 7 Azole etwa gibt, sind es ein paar Dutzend, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das klingt schon fast so vorwurfsvoll, aber es gibt Berechnungen, dass wenn man keine Pilzmedikamente oder Pilzmittel in der Landwirtschaft einsetzt, dann würde man die Nahrungsmittel für 2 Milliarden Menschen verlieren.
Also das heißt, es gibt schon gute Gründe, das sozusagen einzusetzen, aber es gibt eben ja auch eine Nebenwirkung dann in der Medizin. Ein Problem haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben jetzt über Hefen schon viel gesprochen. Gibt es noch die große Kategorie der Schimmelpilze? Die sind ja quasi überall in unserem Leben zu finden. Spätestens dann werden wir Schimmelpilz finden, wenn wir Brot ein bisschen länger liegen lassen.
Mhm. Ja. Und im Moment sterben an Schimmelpilzen oder an Pilzen die ganzen Kastanien ja bei uns. Ne? Das sind auch so Quellen dann. Aber Sie haben völlig recht, Brot. Ich hatte gestern noch ein Brot in der Hand, auf dem so ein Schimmelpilz sich ausbreiten wollte. Es war zwar nur ein paar Millimeter groß, aber das habe ich halt dann leider wegwerfen müssen.
Was für Probleme können sich durch Schimmelpilze ergeben? Also das eine ist, die machen Gifte. Das ist sowieso schon mal nicht gut für den Körper, wenn man das isst. Aber ein anderes Problem ist das Einatmen.
Richtig, die Schimmelpilze, die verbreiten sich darüber, dass sie mit dem Wind, mit der Luft mitfliegen. Die Sporen, die wiegen nichts, die werden sofort getragen. Deswegen heißt der Aspergillus fumigatus, das ist der, den man auf dem Brot sieht, das ist da meistens dieser. Der heißt so, da steckt das Wort für Rauch drin. Und die machen das Problem, man atmet sie ein und bekommt eventuell eine Lungenentzündung dadurch. Das kriegt man aber auch nur dann, wenn man schon eine Abwehrschwäche mit sich bringt.
Also um keinen zu erschrecken, ein normaler, gesunder Mensch mit einem gut funktionierenden Immunsystem, was würde der machen? Der würde die Schimmelpilze wieder aushusten oder genau, wenn er eine hohe Dosis davon abkriegt.
Ja, meist gehen die so aus der Lunge wieder raus, dass da hustet man nicht mal, die werden einfach ausgeatmet oder von den Abwehrzellen, die ganze Lunge und die ganzen Bronchien auskleiden, werden die aufgefressen.
Anders ist das bei Menschen eben, die deren Immunsystem geschwächt ist oder medikamentös unterdrückt wird. Was passiert da oder was kann da passieren?
Da sind dann diese Abwehrzellen in geringer Zahl oder können nicht richtig agieren und liegen passiv da so herum. Ja. Und da würden dann sich die Schimmelpilzsporen anheften. Die bleiben da quasi kleben an dieser Wand aus Zellen. Und da haben die perfekte Temperatur, die perfekte Feuchtigkeit und fangen dann an zu wachsen. Wachsen da auch in die Gewebe hinein und zerstören dann dort das Bronchus und das Lungengewebe.
Das klingt dramatisch. Ist es dramatisch?
Ja, das ist dramatisch. Und da es sich anfangs gar nicht groß äußert, eventuell nicht mal Fieber auftritt, entdeckt man die mitunter erst relativ spät. Man macht also dann ein Röntgenbild oder Schichtaufnahmen, so eine Computertomographie, und sieht dann dort eine Lungenentzündung, die schon viel größer ist, als man es erwartet hat, weil der Patient nicht hustet. Es liegt aber auch daran, dass der Husten so eine Entzündungsreaktion braucht. Wenn also ein Patient abwehrgeschwächt ist, dann macht er eben diese Entzündungsreaktion nicht. Das bahnt den Pilzen den Weg und macht es Erkennen schwerer.
Was ist, wenn man das dann entdeckt? Also würde man dann auch vor allen Dingen mit Medikamenten gegensteuern?
Ja, je nachdem, welcher Pilz das ist, wird man meist mit Medikamenten gegensteuern. Manchmal wird man auch die Chirurgen mit hinzuziehen, denn mitunter ist es sinnvoll, Teile der Lunge dann zu entfernen. Dann
Warum?
Man, ja, wenn der Pilz in die Lunge einwächst, dann zerstört er das Lungengewebe und auch die Blutgefäße. Wenn Sie dann Medikamente einnehmen, dann kommen die da nicht hin, weil die müssen ja aufgenommen werden oder als Infusion werden sie direkt ins Blut gegeben und müssen mit dem Blut an den Infektionsherd. Und wenn die Blutgefäße da nicht mehr hinführen, die Straßen nicht mehr da sind, dann bekommt man das Pilzmittel einfach nicht vor Ort.
Das heißt, der Chirurg müsste dann sozusagen eingreifen und den defekten Teil eines Lungenflügels dann entfernen, auch damit sich die Infektion nicht weiter ausbreitet?
Ganz genau, ja. Denn von dort können sich die Schimmelpilze dann auch übers Blut aufmachen und im Körper verteilen. Das muss unbedingt verhindert werden.
Nun weiß man ja, dass Menschen oder warum Menschen ein geschwächtes Immunsystem haben. Unter anderem gibt man ja auch gezielt Medikamente, um das Immunsystem zu unterdrücken, etwa bei einer Organtransplantation. Wie können sich Menschen vor Pilzinfektionen schützen? Geht das überhaupt?
Es gibt bestimmte Situationen, in denen man Pilzmedikamente prophylaktisch nimmt. Das geht aber wegen der Nebenwirkungen, die machen können, immer nur zeitlich begrenzt. Ganz elegant ist natürlich, wenn man versucht, sich möglichst wenig gegenüber Schimmelpilzen auszusetzen. Also wer abwehrgeschwächt ist.
Kompost meiden, Biotonne meiden, sowas auf jeden Fall.
Also die höchste je gemessene Konzentration ist da, wo man den Deckel der Biotonne öffnet. Ja.
Also das auf jeden Fall vermeiden.
Überlässt man Familienmitgliedern, die abwehrstark sind.
Sie leiten ja das Europäische Exzellenzzentrum für invasive Pilzinfektionen an der Uniklinik in Köln. Da geht es ja vor allen Dingen um, sag ich mal, internistische Probleme, eben die Pilze auslösen können. Normalerweise kennt man Pilzerkrankungen ja eher an der Haut, am Nagel. Unterschätzt man Pilze so ein bisschen, weil man eher, sag ich mal, die harmloseren Dinge im Blick hat?
Das kann ein Teil dessen sein, ja, dass es nicht nur rein die Seltenheit der inneren Erkrankungen durch Pilze ist, sondern auch, dass man sich bei Pilzen halt, jeder stellt sich ja erstmal was ganz anderes vor bei Pilzen, nämlich Haut- oder Nagelpilz.
Oder Fußpilz oder so.
Genau.
Aber da weiß man ja auch, das kann relativ schnell weitergegeben werden und ist relativ ansteckend und die Pilze fühlen sich eben auch wohl bei und am Menschen.
Man sagt, jeder zweite Fuß in Deutschland.
Tatsächlich.
Ist vom Fußpilz betroffen.
Oft sieht man es nicht oder man oder was?
Ja, das wird verborgen, weil es nicht schön aussieht. Da sieht man eine Socke drüber.
Und wie wird man sozusagen zu einem Exzellenzzentrum? Also gibt es da klare Regeln für? Geht es da vor allen Dingen um die Qualität der Patientenbehandlung oder geht es auch um Forschung?
Es sind drei Stufen. Also man hat einerseits die Diagnostik, dann die Therapie der Pilzinfektion und das dritte ist die Forschung und Teilnahme an Studien. Und das nennt sich Silber, Gold und Diamant. Und wir haben diesen Diamantstatus, weil wir mit so vielen Kollegen in Köln und in aller Welt zusammenarbeiten.
Pilzinfektion, unser Thema heute in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio Professor Oliver Corneli vom Universitätsklinikum in Köln. Er wird gleich erste Fragen von Ihnen beantworten. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie nach wie vor gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. und Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ein Hörer aus Karlstadt, Herr Benrath, fragt, inwieweit bieten eigentlich Desinfektionsmittel Schutz gegen Pilze?
Die meisten Desinfektionsmittel sind alkoholbasiert und wirken gegen die unterschiedlichsten Erreger, auch gegen Pilze, Bakterien, Viren, Pilze. Also was man so für die Händedesinfektion zum Beispiel für gewöhnlich verwendet, ist wirksam.
Gibt es ein Resistenzproblem, was Desinfektionsmittel angeht? Also gibt es da auch Problemfälle, dass Pilze unempfindlich werden?
Resistenzen gegenüber Alkohol, das ist ja fast reiner Alkohol, den man da aufträgt, sind mir noch nicht untergekommen. Also nein, das erfreulicherweise nicht.
Aus Hamburg hat uns der Anruf einer Hörerin erreicht, die gerne ungenannt bleiben möchte. Schönen guten Tag nach Hamburg, sag ich.
Hallo. Ja, hallo, guten Tag.
Bitte sehr.
Ich habe eine Frage. Ich habe ein allergisches Asthma und soll aus diesem Grunde ein Medikament nehmen zum Inhalieren, Fosanextaler, was Nebenwirkungen hat, die bewiesen sind, also im Mund- und Rachenraum. Und das ist also sind Corticosteroide. Und jetzt ist meine Frage, können sich diese Pilzinfektionen, die möglicherweise dann im Mund auftreten, auch in die Bronchien, Lunge und so weiter oder im Körper fortsetzen? Ist das möglich? Ich habe Angst, das Medikament zu nehmen.
Ja, verstehe ich. Hör ich schon raus, dass man da natürlich vorsichtig ist. Und zu den Pilzen im Mund, das ist mehr was Lästiges. Es kann dann auch wirklich sehr lästig sein. Aber das sind andere Pilze als die, die die Lunge befallen würden. Das heißt, so eine Ausbreitung, das werden im Mund eher Hefepilze sein, die gehen nicht auf die Lunge. Also da brauchen Sie keine Sorge zu haben.
Also diese Hefepilze fühlen sich in der Lunge nicht wohl?
Genau, wahrscheinlich einfach die falsche Temperatur oder falsche Feuchtigkeit. Man weiß nicht genau, warum sie es nicht machen, aber es gibt so gut wie keinen bewiesenen Fall, wo man Pilze aus der Gattung Hefe in der Lunge gefunden hat.
Gibt es Möglichkeiten, also viele Menschen nehmen ja diese Cortison-Sprays und gibt es Möglichkeiten, da sozusagen zu verhindern, dass der Mundraum stark besiedelt wird von Hefen? Also gibt es da Vorsichtsmaßnahmen?
Nun, was man tun könnte, wäre, dass man mit Pilzmitteln im Mund spült. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre auch eine Therapie, wenn tatsächlich ein sichtbarer Pilzbefall im Mund vorhanden wäre. Meistens sind das ja weiße Beläge dann.
Und wenn nicht, reicht es, was zu trinken oder was zu essen danach? Also, dass dann ordentlich der Speichelfluss angeregt wird?
Das ist natürlich nie verkehrt. Als Internist sage ich immer, was zu trinken ist gut. Aber dass es dazu jetzt gesicherte Erkenntnisse gäbe, das ist nicht so.
Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Hörerin aus Hamburg. Wir haben aus Magdeburg einen Anruf bekommen von einer Hörerin, die berichtet, sie hat 2002 eine Antipilzbehandlung gemacht unter Anleitung einer Homöopathin. Seitdem habe sie sehr viel Luft im Magen und im Darm, auch starke Einschränkungen beim Essen. Sie war damit beim Arzt, der findet nichts Organisches und sie sagt, vielleicht hat es ja doch mit der Nahrungsumstellung zu tun, die sie damals bewerkstelligt hat. Also zum Beispiel isst sie kein Zucker mehr.
Das ist natürlich tatsächlich eine sehr radikale Umstellung, ganz auf Zucker zu verzichten und auf zuckerhaltige Produkte. Das engt es ja sehr ein, was man dann noch zu sich nehmen kann. Es würde sich hier wahrscheinlich lohnen, einfach sozusagen als Test, den man ja selber durchführen kann, von dieser Diät abzuweichen und sich mehr zu ernähren, wie andere oder wie die meisten es tun und zu schauen, ob die Symptome besser werden. Ich glaube nicht, dass es mit den Pilzen zusammenhängt.
Interessiert es den Pilz eigentlich, ob wir viel oder wenig Zucker essen?
Das ist dem Pilz egal.
Ein Hörer aus Berlin hat angerufen, berichtet, er hat Pilze in der Wohnung und er hat auch eine Krankheit, für die er eben Cortison nehmen muss und er macht sich Sorgen, also ob die Pilzbelastung in der Wohnung da sozusagen eine Gefährdung darstellen könnte.
Also woran ich das eigentlich ganz gerne festmache, ob man was an dem Pilz tun muss oder nicht, ist, ob er sichtbar ist. Wenn es einen sichtbaren Schimmel gibt an der Tapete meinetwegen, dann muss er entfernt werden. Kommt er hartnäckig wieder, wird man auch unter der Tapete an den Putz müssen.
Invasive Pilzinfektionen, unser Thema in der Sprechstunde heute. Unser Studiogast Professor Oliver Corneli vom Universitätsklinikum in Köln wird gleich weiter Ihre Fragen beantworten. Vorher wollen wir uns noch ein bisschen um die Pilze kümmern, die eher harmlosere, manchmal aber auch lästige Veränderungen der Haut oder auch an Fuß- oder Fingernägeln verursachen. Manche Pilzinfektionen auf der Haut treten auch saisonabhängig auf, eher im Sommer, also wenn es heiß ist. So wie bei dieser Patientin, die meine Kollegin Barbara Weber in einer Kölner Hautarztpraxis getroffen hat.
Es hat ein bisschen oben auf dem Rücken gejuckt und dann hatte mein Mann festgestellt, dass da etwas irgendwie so weiße Flecken auf dem Rücken waren. Und da habe ich dann gesagt, so, okay, da muss ich mal zum Hautarzt gehen.
So kam die 59-jährige Patientin zu dem Kölner Hautarzt Dr. Hans-Georg Dauer. Für den Mediziner war schnell klar, was es ist.
Weil es ganz charakteristisch ist, das sind im Sommer weiße, so zum Zusammenfließen neigende Herde mit einer ganz kleinen randständigen Schuppung.
Und befällt meist den Oberkörper.
Es wird behandelt mit so ein bisschen Beutelchen, so zweimal im Abstand von 7 Tagen, die da eingerieben werden, über Nacht draufgelassen werden oder gleich abgewaschen werden, je nach Hersteller dieses Produktes. Dann ist meistens Ruhe. Wenn das aber dieser Gleiepilz ist, der im Sommer kommt, ne, der führt ja dazu, deswegen ist er weiß, dass da nicht so viel Pigment gebildet wird. Also muss man dann sich nochmal in die Sonne setzen, 2-3 Stunden und gucken, ob die Areale wieder dunkel werden, wo der Pilz vorher dran war.
Die Patientin ist jetzt beschwerdefrei, aber unsicher, wie sie sich weiter verhalten soll.
Also jetzt ist es ja so, dass es ja jetzt so gut wie weg ist und ich habe ja auch immer die Handtücher und so gewaschen auch. Wie lange muss ich das denn jetzt noch so fortsetzen vielleicht ein bisschen oder kann es dann in einem bestimmten Zeitrahmen nochmal wiederkommen?
Ein Blick auf den Rücken zeigt, dass der Pilz weg ist.
Prinzipiell müssen Sie gar nichts mehr fortsetzen, wenn der Pilz weg ist. Aber das ist ein normaler Mitbewohner der Kopfhaut. Den habe ich auf dem Kopf, Sie, jeder Mensch. Und wenn man dann eben ein bisschen schwitzt, ein bisschen mehr Sport macht, die Haut trocken ist, da kann der eben runterlaufen und läuft, so wie sagen, in die vordere und hintere Schweißrinne, Brust, ein bisschen zwischen die Brüste oder hinten am oberen Rücken rein und kann sich da eben festsetzen. Wenn er behandelt wurde, nach den verschiedenen Schematas, entweder 3-mal hintereinander oder 2-mal im Abstand von 7 Tagen, ist nicht mehr damit zu rechnen, dass er da ist.
Ja, also muss ich denn dann andere Sachen noch beachten, außer dem Waschen dann und Anstecken bei Körperkontakt dann mit meinem Mann zum Beispiel?
Also prinzipiell ist es nicht ansteckend, aber wenn Sie beide sehr eng in Kontakt sind und beide schwitzen, besteht schon die Möglichkeit, dass sich mal so eine Hefe auf den anderen Körper verirrt. Aber müssen Sie im Allgemeinen nicht davon ausgehen, dass es ansteckend ist.
Was die Patientin noch interessiert, was kann sie prophylaktisch machen, damit der Pilz nicht mehr wiederkommt?
Sie haben den Pilz auf dem Kopf, Sie haben das jetzt einmal gehabt. Das heißt, man muss damit rechnen, dass das immer mal wieder bei Schwitzen, bei Sonne kommt. Als Prophylaxe rate ich dann immer dazu, so einmal pro Woche oder alle 14 Tage die Kopfhaut und die Haare mit einem Shampoo, das ein Pilzmittel enthält, zu waschen.
Gut, okay. Ja, dann werde ich das zur Prophylaxe auf jeden Fall so machen, weil es war jetzt das erste Mal. Aber damit es dann vielleicht eben nicht mehr wiederkommt, wäre das ja dann schon mal eine gute Sache, das dann so zu machen.
Pilzinfektion auf der Haut. Eine Reportage von Barbara Weber war das. Professor Christiane Beierl ist Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden und sie ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Professor Beierl.
Morgen, Herr Winkelheide.
Ein häufiges Problem, Hautpilzinfektionen, gerade im Sommer oder wenn man schwitzt beim Sport. Ein anderes, der Nagelpilz, ganz häufiges Problem. Woran erkenne ich, ob oder dass ein Nagel betroffen ist?
Das sehen Sie an der Farbveränderung, dass der Nagel eine gelbliche, grünliche, schwärzlich-bräunliche, also eine andere Farbe, als er natürlich haben sollte, annimmt und dass er sich verdickt.
Sind das immer dieselben Pilze, die Nagelpilz machen?
Es gibt ein paar charakteristische, die besonders Hornmaterial mögen, die dann in den Nagel einwachsen. Das heißt, das sind Fadenpilze von der Struktur her, während die um den Nagel herum Ärger machen, wenn es feucht wird und die in der Leiste auch sitzen und die zu Nässen in der Nagelumgebung führen und einen sogenannten Umlauf auslösen können, das sind die Hefepilze.
Wie sieht das aus mit Nagelpilz? Ist das eigentlich ansteckend?
Ja, das ist ansteckend. Also der Pilz ist ein Schmarotzer, der Hornmaterial mag und der kommt gerne von einem Nagel auf den anderen Nagel oder steckt im eigenen Socken, wenn er sich da abkrümelt, die anderen noch gesunden Nägel an.
Das heißt, der futtert auch mit der Zeit die Nägel weg? Wenn man ihn gewähren lässt?
Der wächst immer weiter vor, in der Tat. Also der fängt gerne mal vorne oder seitlich an und wächst dann bis zu dem Bereich, aus dem der Nagel gebildet wird, vor. Und wenn er da schon weiter in die Nagelmutterzone vorgedrungen ist, dann kann man ihn auch von außen gar nicht mehr behandeln.
Im Apotheken findet man oft so Nagellacke zur Behandlung von Nagelpilzen. Funktionieren die?
Das ist eine gute Idee, weil der Nagellack abschließt und dann das Mittel, was gegen Pilze wirkt, in dem Nagellack enthalten ist, in die Tiefe eindringen kann. Es funktioniert aber nur, wenn man das konsequent macht, mit dem Abschaben des verdickten Nagels und konsequent auftragen, 1 bis 2 Mal je nach Präparat in der Woche. Und wenn der Nagel nur zum Teil befallen ist, wenn schon die ganze Nagelplatte bis zum Muttergewebe befallen ist, dann hilft der Lack gar nicht mehr.
Wir haben auch eine Mail bekommen von einem Hörer von Matthias Schierhorn, der sagt, bei ihm haben die Nagellacke gar keinen Effekt gehabt. Gibt es denn da eigentlich noch andere Methoden? Also gibt es zum Beispiel auch Tabletten, die man nehmen kann?
Ja, da würde man dann eben das Nagelmuttergewebe in der Tiefe und von hinten her, das den Nagel bildet, erreichen. Das sind Medikamente, wo man sicherstellen muss, dass wirklich ein Pilz vorliegt. Das kann man mit so Abschaben des Hornmaterials und Anlegen einer Kultur und dann das passende Medikament geben, was dann aber sehr lange, oft beim Nagel, weil der nur 1 Millimeter im Monat wächst, 1 Jahr lang geben muss.
Das ist lang.
Das ist lang.
Muss man zusätzlich denn dann auch noch die Lacke auftragen?
Ja, das ist eine gute Idee, um die anderen zu schützen, die Nägel, die noch gesund sind, zu schützen, dass die sich nicht anstecken. Ja, also eine Kombination.
Eine Hörerin aus Bremen, die hatte noch angerufen gesagt, dass sie den Nagelpilz mit Essigessenz behandelt. Ist das eine gute Idee?
Nein, also es ist besser als gar nichts zu machen, aber es bringt den Nagel, den Befall nicht aus dem Nagel heraus. Es stört das Wachstum des Nagels, aber nicht die Ursache. Also die Wurzel des Nagelpilzes bleibt noch.
Und eine Hörerin aus Hessen fragt, ob so Nagelschuppenflechten, die ein Desentstehen von einem Nagelpilz fördern kann.
Nicht unbedingt, muss man untersuchen. Es gibt Verdickungen der Nagelplatte, gelblich dann typischerweise bei einer Schuppenflechte. Und das kann man mit einer Kultur trennen, ob das nur eine Schuppenflechte oder beides ist.
Welche Rolle spielen Resistenzen, also der Unempfindlichkeiten der Pilze beim Nagelpilz eine Rolle?
So gut wie gar nicht, nein.
Das heißt, man kann gut behandeln und auch so lange behandeln, denn sie sprachen von fast einem Jahr.
Ja, dann, ne? Also man macht nicht jeden Tag die Einnahme einer Tablette, sondern Intervallschemata, dass man einmal im Monat zum Beispiel Tabletten nimmt, 3 Wochen pausiert. Und mit diesen Schemata ist es auch gut zu vertragen. Und gelegentlich mal eine Kontrolle der Leberwerte.
Warum das? Weil
die Medikamente werden wie Antibiotika auch oder wie über die Leber verstoffwechselt, sodass es Sinn macht, alle 3 Monate mal die Leberwerte zu checken.
Welche Probleme machen Nagelpilze? Wir haben gesprochen mit Frau Professor Christiane Beierl. Sie ist Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Frau Professor Beierl, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, wiederhören.
Pilzinfektionen, unser Thema heute in der Sprechstunde, zu Gast im Studio Professor Oliver Corneli vom Universitätsklinikum in Köln. Er hat ganz viele Fragen mitgebracht und ein Hörer hat, Timo heißt er, hat uns gemeldet und fragt, hallo, wie gut funktionieren eigentlich Klimaanlagen, also schützen die vor Sporen?
Das kommt ganz auf die Klimaanlage an. Es gibt welche, die Filter haben, sogenannte HEPA-Filter. Das ist die Abkürzung für den langen englischen Ausdruck dahinter, HEPA. Und die können Bakterien, Pilze, also die haben so feine Filter, dass sie alles aus der Luft rausfiltern können. Das wären typischerweise welche, die man in Krankenhäusern auch einsetzt.
Eine Hörerin, Inge Zeitz, hat uns gemeldet und sagt, fragen Sie Ihren Experten bitte unbedingt nach Schimmelproblemen in gedämmten Wohnungen oder sogar in Schulen, wo sozusagen keine frische Luft mehr ins Gebäude gelassen wird. Das ist ja ein Problem, ne? Auf der einen Seite will man Geld sparen, um Heizkosten zu sparen. Auf der anderen Seite sagen die Pilze, ja, finden wir prima.
Gerade wenn man alte Gebäude nachrüstet, also dann von außen sozusagen einpackt, um sie energiesparend zu machen, dann braucht man, glaube ich, ein festes Programm. Man weiß aber nicht genau welches, nachdem man regelmäßig lüftet. Ja. Das macht schon Sinn, dann auch zu lüften und nicht zu sagen, hier wird kein Fenster mehr geöffnet.
Also ein Gebäude hermetisch abzuschließen, das wäre keine gute Idee.
Nee, wenn Menschen drin sind, nicht.
Ein Hörer hat uns auch gemeldet und gesagt, worauf muss man eigentlich achten? Also wenn man zum Beispiel Kellerräume oder wenn ein Keller nass wird und sollte man da auch nur mit Mund- und Atemschutz arbeiten? Und wie ist das beim Entleeren von Biomülltonnen?
Also das Entleeren von Biomülltonnen, wenn man selber immungesund ist, dann ist das in Ordnung. Man wird aber, wenn man die Tonne öffnet, dann nicht gerade den Kopf drüber halten und tief einatmen. Das wäre auch für den Immungesunden nicht sinnvoll.
Und ist auch nicht besonders appetitlich.
Ja, es stinkt und man hält deswegen, das schützt ja auch, weil man hält automatisch ein bisschen Abstand.
Genau. Wie ist das mit den Kellerräumen, wenn die nass geworden sind? Also da will man ja auch nicht, dass es sich die Pilze ansiedeln.
Wenn es jetzt eine frische Überschwemmung ist, wie man es vielleicht jetzt im Moment bei so einem Starkregen oder so mal erlebt, dann wird man keinen besonderen Atemschutz brauchen, wenn man den Keller aufräumt. Hat es länger gestanden und man entdeckt es erst nach einigen Tagen und sieht vielleicht sogar Schimmel oder es riecht stark, dann spricht andererseits überhaupt nichts dagegen, sich zu schützen, indem man tatsächlich mit einer Atemmaske dann dort arbeitet. Es muss dann aber eine sein, die ringsherum dicht schließt, sonst bringt es nichts.
Weil Pilze klein sind.
Genau, die fliegen dann am Rande in die Maske.
Ja. Ja. Am Telefon ist eine Hörerin aus Konstanz. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Professor Corneli. Hallo, Herr Winkelheide.
Guten Morgen, bitteschön.
Ja, ich habe eine Frage und zwar habe ich jetzt wahrscheinlich ein geschwächtes Immunsystem, weil ich mit dem Epstein-Barr-Virus länger zu tun hatte. Jetzt ist vor kurzem anhand von den klassischen Beschwerden, aufgetriebener Bauch, Bauchschmerzen, auch Kopfschmerzen, eine Stuhluntersuchung durchgeführt worden und es ist ein Befall mit Aspergillus niger festgestellt worden. Und da habe ich jetzt zwei Fragen. Einmal habe ich mich jetzt informiert, dass das ein nicht ganz so freundlicher Vertreter ist. Das heißt, eine Frage wäre, worauf muss ich jetzt achten hinsichtlich der Möglichkeit, dass der sich auch in weitere Bereiche des Körpers vielleicht schon aufgemacht hat? Zweite Frage, ich habe länger und anhaltend mit Nebenhöhlenbeschwerden zu tun und habe das immer auf den EBV noch geschoben. Könnte das auch sein, dass sich der Aspergillus niger da angesiedelt hat? Und dritte Frage für die Behandlung jetzt der bauchmäßigen Beschwerden habe ich jetzt Amphomeronal-Lutschtabletten verschrieben bekommen. Das sind ja aber nur 10 Milligramm des Wirkstoffes. Reicht es aus Ihrer Sicht aus, um den Erreger zu bekämpfen oder was wären Alternativen?
Okay. Das Amphomeronal wird nicht vom Körper aufgenommen. Das verbleibt im Mund und dann im Darmtrakt und wird dann mit dem Stuhl ausgeschieden. Also Sie haben dann lokal sehr hohe Konzentrationen. Insofern ist das in Ordnung, was die Dosierung angeht. Die Frage ist, wo kommt er her, der Aspergillus niger? Er gehört eigentlich nicht in den Darm, deswegen wird er auch nicht da verbleiben können, wenn er nicht von außen irgendwie weiter nachgeführt wird. Und der hat seinen Namen, da im Namen steckt das Wort schwarz drin. Und insofern, wenn man einen schwarzen Schimmel im Bad beispielsweise fände, wäre es sinnvoll, ihn dort zu bekämpfen oder sonst irgendwo im Wohnbereich fände. Das sind diese typischen schwarzen Flecken auf Gummidichtungen oder so. Das wäre ein Hinweis, das könnte er sein. Und Ihre zweite Frage bezüglich der Nasennebenhöhlen, ob er vielleicht daher kommt, im Prinzip denkbar. Da wäre dann der Weg eben von der Umwelt, von wie beschrieben, Bad etc. Wenn man ihn einatmet, gelangt er natürlich auch in die Nasennebenhöhlen. Da müsste man den Hals-Nasen-Ohrenarzt konsultieren, ob da so eine Sinusitis vorliegt und Man kann eine Probe aus der Nasennebenhöhle auch nehmen, wenn das der Fall wäre, und darin versuchen, diesen Aspergillus niger nachzuweisen. Ich habe alle drei Fragen adressiert, hoffe ich.
Nochmal zur ersten, ob die Möglichkeit besteht, dass der durch den Darm auch in andere Bereiche des Körpers vordringt?
Ah ja, richtig, Gefahr? Da hatte ich noch nichts zu gesagt. Die Gefahr besteht nicht, das wird er nicht tun. Und da ändert auch das Epstein-Barr-Virus nichts daran. Also mit und ohne wird er das nicht machen.
Okay. Das ist eine gute Nachricht. Dankeschön.
Ja, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich. Beste Grüße nach Konstanz und alles Gute. Wir haben noch eine Mail bekommen von einer Hörerin, die sozusagen gehört hatte, dass Pilze Kastanienbäumen im Moment arg zu schaffen machen. Und sie macht sich dann, sagt, inwieweit ist es denn riskant für den Menschen dann auch? Wie wählerisch sind Pilze?
Also gerade die Pilze, die Bäume befallen, sind sehr wählerisch und ich mache mir also zum Beispiel keine Sorge. Ich habe nämlich eine solche Kastanie, um die es mir sehr schade ist, direkt am Haus stehen und die werden wir wohl nicht retten können. Aber dass da jetzt ein Übergang auf den Menschen stattfindet, das wird nicht passieren. Also meine Kinder, die klettern immer in dem Baum herum, das dürfen die auch. Der ist noch stabil.
Kein Verbot. Ist es denn eher sowas wie ein biologischer Unfall, wenn Pilze, die ja eigentlich für die, sag ich mal, Zersetzung vor allen Dingen von Pflanzen zuständig sind in der Natur, wenn die auf den Menschen treffen, ist es sowas wie so eine Art biologischer Unfall?
Ja, das ist einfach ein Fehlweg, ein Fehlwirt sozusagen, so nennt man das ja auch, der dann von dem Pilz getroffen wird. Und insofern in der Tat ein biologischer Unfall trifft es ganz gut.
Ein Hörer hat uns gemeldet und berichtet, dass bei einem Freund ein Candida dubiensis diagnostiziert wurde. Es sei ein sehr starker Befall in der Stuhlprobe festgestellt worden. Und bestimmte Medikamente, hieß es, Myostatin würde nicht wirken und es, die anderen Möglichkeiten seien zu riskant für die Leber, bei einer vorgeschädigten Leber. Und die Frage ist, was kann man da tun? Also, oder muss man überhaupt behandeln?
Ja, also in den meisten Fällen, wo man Pilze im Darm findet, die hat ja eigentlich jeder von uns, je genauer man schauen kann, also je empfindlicher die Messmethoden sind, desto mehr wird man ihn finden. Und man muss ihn eigentlich nicht behandeln. Jetzt heißt es sehr starker Befall, da mag vielleicht eine Antibiotikatherapie vielleicht vorausgegangen sein, weil das Gros der Lebewesen im Darm sind ja eigentlich Bakterien und nicht Pilze. Es wäre so interessant zu erfahren, was da vorher war. Und normalerweise kommt das Gleichgewicht im Darm auch wieder. Es kann halt einige Wochen, manchmal Monate dauern nach Antibiotikagabe. Falls das hier in der Vorgeschichte zum Beispiel so gewesen wäre, würde es das schon erklären. Man bräuchte nichts dran machen an dem Dubliniensis.
Eine Hörerin aus Sachsen hat uns angerufen, Frau Schmidt, und fragt, kann man auch Pilzinfektionen im Rachen haben?
Ja, gibt es. Überall auf Haut und Schleimhaut kann ein Pilz sitzen, darf er sogar. Und wenn es zu viel wird an einer Stelle, würde man im Rachen beispielsweise weiße Beläge sehen. Das wäre dann Anlass, einen Abstrich zu nehmen und zu schauen, ob es wirklich ein Pilz ist. Weil es gibt auch andere weiße Dinge im Mund- und Rachenraum, die dann, also man muss die Diagnose stellen, bevor man dann überlegt, was man dagegen tun kann.
Also muss dann auch abklären, sind das nicht andersartige Schleimhautveränderungen, die man genauer betrachten müsste.
Genau, auch wenn Luft hinter die Schleimhaut gelangt, dann sieht es auch weiß aus.
Eine Frage von einer Hörerin, Frau Lessi aus Frankfurt ist, Antibiotika sind ja auch Pilzprodukte. Wie passt das zusammen sozusagen?
Das stimmt, das Penicillin ist ein Pilzprodukt und ich glaube alle, fast alle, die wir heute benutzen, sind ursprünglich Pilzprodukte. Die Pilze produzieren Antibiotika und wehren sich damit in diesem Konkurrenzkampf um die besten Nahrungsstellen gegen die Bakterien. Das ist so.
Also um sie einfach Platz zu schaffen und Futterstellen für sich selber zu kreieren.
Absolut.
Wie sieht das aus mit, sag ich mal, Pilzen aus exotischeren Regionen? Ein Hörer aus Bonn berichtet, dass er sich sowas aus dem im pazifischen Raum vor vielen Jahren eingefangen hat. Sind die prinzipiell anders zu beurteilen als hier aus unserer Gegend?
Die exotischeren Pilze können andere Erkrankungsbilder machen. Pazifischer Raum oder auch Süd- und Mittelamerika, Afrika, wären sicher Kontinente und Gegenden, wo man andere Pilze findet als bei uns, also zusätzliche Pilze. Da braucht es halt einen engen Austausch zwischen den Kollegen dort wie hier, damit wir die Reiserückkehrer gut behandeln können. Wir haben gerade zwei aus Amerika mit einer amerikanischen Histoplasmose. Das ist auch so ein Pilz, den wir hier sonst gar nicht sehen. Der ist hier nicht heimisch. Aber da sind wir im engen Austausch. Gerade die Exzellenzzentren untereinander, die sind ja nicht nur in Europa, informieren sich dann gegenseitig.
Besondere Furore hat ein Pilz aus Indien gemacht, weil er schwer zu behandeln ist. Und dann war immer so, schwang immer so untergründig mit, naja, Reisende sind eben weltweit unterwegs und das, also dieser Pilz könnte dann auch nach Deutschland gelangen. Mhm. Wie ist im Moment das Risiko dort zu beurteilen?
Also Candida auris ist wahrscheinlich gemeint, den Sie umschreiben. Der erste Fall in Japan gefunden und jetzt auf allen Kontinenten quasi gleichzeitig erkannt. Und Candida auris ist resistent gegenüber einigen der Pilzmittel, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, da kann es schon sein, dass wenn man dann einen schwerkranken Patienten, der zusätzlich eine Pilzinfektion bekommt, noch behandeln muss für diesen Pilz, dass man eine sehr begrenzte Auswahl an Medikamenten hat.
Am Telefon Herr Brunnhuber aus Chemnitz. Schönen guten Morgen. Bitte schön.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage. Und zwar bei uns in meinem Büro wurde an der Wand und im Teppich ein Pilzbefall festgestellt. Auch so Art wie Penicillin-ähnlicher Pilz. Jetzt meine Frage, muss man dann den Teppich jetzt komplett rausnehmen, die Wand ja machen. Und diese Pilze, gibt es da dann direkt Erkrankungen? Muss man da jetzt Angst haben? Und wie kann ich beim Arzt mich abgleichen lassen, ob irgendeine Pilzinfektion vorhanden ist?
Da würde ich tatsächlich, das ist eine interessante Frage, vielen Dank. Da würde ich in der Reihenfolge erstmal vorgehen, wie Sie es auch gerade beschrieben haben. Nämlich, man würde erst wissen wollen, was ist es genau für ein Pilz? Es gibt viele, die machen den Menschen nicht krank. Dazu gehört auch die weit überwiegende Zahl oder fast alle Penicillium-Pilze, die es in Europa gibt. Und wenn so einer wäre, bräuchte man eigentlich nichts weiter zu unternehmen. Es kommt also auf den Pilz an. Ist es einer, der das Potenzial hat, Menschen krank zu machen? Dann wäre es tatsächlich so, dass man auch den Teppich austauschen müsste, die Wände entsprechend vom Pilz befreien müsste.
Aber wie kriegt man das denn raus? Ob das ein potenziell krankmachender Pilz ist?
Ja. Naja, hier ist ja eine Bestimmung des Pilzes erfolgt, wenn der Name auch jetzt nicht ganz klar ist. Aber Sie sagten Penicillin, also Penicillium nehme ich an, das ist der das...
Also ich habe so eine Liste, da steht das alles drauf, wie auch die Konzentration ist. Wie Sie sagen es, da gibt es Fachleute, die können das ermitteln. Mhm. Da wurde dann eine Petrischale angelegt, nach Wochen bekamen wir dann eine Auswertung, was das genau für Pilze sind und welche. Also ich kann die jetzt nicht im Einzelnen aufnehmen. Ich habe die Liste jetzt nicht. Ja. Aber
genau. Sozusagen, man muss sozusagen erstmal nachgucken, sind da Pilze bei, die potenziell krank machen können? Und dann muss man danach die Sanierungsmaßnahmen ein bisschen koordinieren. Ja,
richtig.
Dann danke ich Herrn Brunnhuber aus Chemnitz. Eine Frage kommt noch von Herrn Schneider aus Mainz-Bingen. Er sagt, bei vielen Pilzmitteln wird auf potenzielle Leberschäden hingewiesen. Wie groß ist das Risiko tatsächlich? Er bezieht sich vor allen Dingen auf Terbinafin.
Das Risiko existiert und so wie Frau Professor Beierl vorhin sagte, wenn man eine längere Therapie mit Terbinafin hat, weil man zum Beispiel einen Nagelpilz über lange Zeit behandeln muss, dann wird man Leberwerte in größeren Abständen kontrollieren, also alle 2-3 Monate sich die Leberwerte ansehen. Es kommt dann auch noch ein bisschen darauf an, ob man noch andere Medikamente nimmt, die auch das Potenzial zu Leberschäden haben. Dann wird man die Intervalle des Testens verkürzen.
Weil man dann vorsichtig sein muss, sozusagen man muss dann alle Medikamente gleichzeitig im Blick behalten.
So ist es.
Notfallpilzinfektion, das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemailt haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Oliver Corneli. Er leitet das Europäische Exzellenzzentrum für invasive Pilzinfektionen am Universitätsklinikum in Köln. Herr Corneli, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Danke auch.